So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf julmedia.tv.de. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir wollen gemeinsam die Offenbarung studieren und den vierten Teil, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne, zu Offenbarung 14, Vers 8 haben und das damit heute abschließen. Wenn wir das schaffen, denke ich, gehe davon aus, dann können wir nächste Woche mit der dritten Engelsbotschaft beginnen und dann wird es immer, immer spannender. Aber heute geht es um den Glutwein ihrer Unzucht. Und wir haben letztes Mal gesprochen über die Fall Babylons, könnt ihr euch erinnern, an die verschiedenen Etappen, wann und wie diese Religion, die babylonische Religion in das Universum und dann in der Geschichte der Menschheit immer wieder so hineininjiziert worden ist, bis am Ende dieser Gesamtabfall Babylons. Dadurch entsteht, dass alle, die gefallenen Protestanten, die römisch-katholischen, die anderen monotheistischen Religionen, die heidnischen Religionen, alle zusammenkommen gegen Christus. Und nur noch eine Gruppe zur Wahrheit stehen wird. Das haben wir angeschaut und heute wollen wir uns die Methode anschauen, mit der das alles so zusammengeführt wird, diese falsche Einheit. Die Bibel spricht von dem Glutwein des Zornes ihrer Unzucht und den wollen wir uns betrachten. Ich lade euch ein, dass wir dazu niederknien zum Gebet am Anfang und dann fangen wir an. Lieber Vater im Himmel, das Thema, das wir jetzt anschauen möchten, ist ein wichtiges Thema. Etwas, das uns vielleicht schon bekannt ist, vielleicht aber auch noch sehr unbekannt. Vor allem aber ein Thema, das wir gut verstehen müssen. Weil darin zeigt sich, wie der Satan versucht, uns zu verführen. Und die Bibel sagt uns, dass seine Anschläge uns nicht unbekannt sind. Wir sollen wissen, auf welche Art und Weise er versucht, unser Denken zu vernebeln. Wir möchten dich bitten, dass du uns jetzt Weisheit schenkst, Wahrheit von Irrtum zu unterscheiden zu können und die Wahrheit klar und deutlich zu verstehen. Wir möchten dich bitten, dass du bei uns bist und dass das, was wir lesen, uns wirklich näher zu dir bringt. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Offenbarung 14 und dort Vers 8. Offenbarung 14 und dort Vers 8. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Wir haben über Babylon gesprochen, wir haben über den Fall gesprochen und heute wollen wir über den Glutwein ihrer Unzucht reden. Es sind zwei Elemente, das ist der Wein und die Unzucht. Und die Bibel sagt, dass dieser Glutwein der Unzucht wen getränkt hat? Alle Völker. Und das ist deswegen so bedeutsam, weil die dreifache Engelsbotschaft geht an wen? An alle Völker, Nationen, Stämme und Sprachen. Wir haben also quasi zwei Pole hier. Wir haben die dreifache Engelsbotschaft, die Wahrheit, die die ganze Menschheit retten könnte. Und dann haben wir den Glutwein der Unzucht, der die ganze Menschheit vernebeln kann. Und jeder von uns kann wählen, ob er von dem Evangelium trinkt oder von dem Glutwein der Unzucht. Das sind also zwei Bewegungen, die beide globales Ausmaß haben. Der Glutwein der Unzucht. Übrigens in Offenbarung kommt er öfter vor. Schaut mal mit mir in Offenbarung 17. Da haben wir das auch, Offenbarung 17, Vers 2 zum Beispiel. Offenbarung 17, Vers 2. Mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Also es ist nicht etwas nur, was den Menschen angeboten wird, sondern viele, viele, viele Menschen über die Jahrhunderte haben von diesem Glutwein der Unzucht getrunken. Offenbarung 18, Vers 3, das Gleiche. Offenbarung 18, Vers 3. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken. Die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben. Die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Immer wieder, Offenbarung 14, Offenbarung 17, Offenbarung 18, sagt uns die Bibel, die Völker sind trunken geworden durch den Glutwein der Unzucht. Was passiert, wenn jemand betrunken ist? Was hat das für Auswirkungen auf ihn? Er ist sich seiner Sinne nicht mehr bewusst. Er schwankt. Ja, wenn er stark betrunken ist, kann er nicht mehr sicher geradeaus gehen. Was noch? Er sieht nicht mehr so scharf, er sieht nur noch verschwommen. Die moralischen Maßstäbe gehen rasant in den Keller. Ja, die Hemmschwelle, Dinge zu tun, sinkt. Die Schamschwelle sinkt. Man kann nicht mehr unterscheiden zwischen Gut und Böse. Man kann Entfernungen nicht mehr richtig abschätzen, ja, im Straßenverkehr. Und wenn jemand geistlich betrunken ist, dann ist er auch schwankend. Er weiß nicht mehr genau, was er glaubt. Er weiß nicht mehr, er kann den geraden Weg nicht mehr gehen. Die Hemmschwelle zur Sünde ist gesunken. Er kann die Nähe des Kommen Jesu nicht mehr richtig einschätzen. Ja. Es gibt eine geistliche Betrunkenheit, vor der die Bibel uns warnt. Und diese Idee von dem Betrunkensein durch den Wein Babylons, die kommt aus dem Alten Testament. Schaut mal mit mir in Jesaja 51, stimmt nicht, Jeremia 51. Wie so gut wie alles in der Offenbarung hat auch das seine Wurzel im Alten Testament. Jeremia 51 und dort Vers 7. 51, 5:1. Jeremia 51, Vers 7. Dort heißt es, Babel war ein was? Ein goldener Kelch oder ein goldener Becher in der Hand des Herrn, der die ganze Welt trunken machte. Könnt ihr die Parallele sehen zu Offenbarung 14? Die Völker haben von seinem Wein getrunken. Und jetzt steht was Interessantes, was Offenbarung gar nicht so genau steht. Darum sind die Völker was geworden? Toll, ja. Also, aber toll meint hier nicht so im Sinne von toll hast du das gemacht, sondern in welchem Sinne toll? Verrückt? Was wolltest du sagen? Ah, verrückt, genau, ja. Bei mir steht rasend. Oder manche übersetzen auch, sie haben den Verstand verloren. Ganz ehrlich, wenn ihr in die Welt hinausschaut, habt ihr auch den Eindruck, dass die Menschen zum Teil den Verstand verloren haben? Absolut. Und die Bibel sagt, das war damals schon so. Schon damals haben die Propheten, Jeremia, haben in die Welt hinausgeschaut und gesagt, meine Güte, die Leute haben den Verstand verloren. Und wenn man sich die alten Religionen anschaut, dann muss man auch sagen, die haben wirklich den Verstand verloren gehabt, was die da alles geglaubt haben. Und die Bibel sagt, es lag an dem Wein der Unzucht. An dem Wein, der trunken macht. Schlag mal mit mir auf Hosea Kapitel 4. Also wir haben Jeremia 51 als den Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Jeremia 51 Vers 7, da gibt es natürlich noch mehr Stellen, aber das mal als Beispiel. Hosea Kapitel 4, Vers 11. Dort haben wir die beiden Elemente ganz eng nebeneinander. Hosea 4, Vers 11. Seid ihr da? Dort heißt es, Hurerei, Wein und Most tun was? Sie nehmen den Verstand weg. Sie rauben den Verstand. Also Babylon bietet uns etwas an, den Glutwein der Unzucht, ja, das ist ein Angebot, aber dieses Angebot hat eine Folge und daran erkennt man, was Babylon im Schilde führt, was schon der Luzifer im Himmel im Schilde geführt hat und was bis heute Babylon im Schilde führt, nämlich man möchte uns was wegnehmen? Den Verstand. Denn der Verstand ist so entscheidend, um Gott nachfolgen zu können. Gott wünscht keinen emotional aufdiktierten Gefühlsduselei-Gehorsam. Ja? Er wünscht einen vernünftigen Gottesdienst. Einen, der durchdacht ist. Ja? Wir sollen ihn verstehen, soweit wir das können als Menschen. Der Glutwein der Unzucht ist Satans Angriff, Babylons Angriff, auf unseren Verstand. Unser Denken. Denn ihr wisst, das Siegel Gottes kommt wohin? An die Stirn, unser Denken. Stirnlappen, genau. Ihr wisst auch, dass die Bibel das Herz schreibt von dem Denken, die Gesinnung. Ja, da findet der Kampf statt. Und das weiß der Satan, dass Gottes Geist zu unserem Denken spricht. Und deswegen versucht er, den Verstand wegzunehmen. Deswegen versucht er durch die Medien, das kann euch der Thomas erzählen, der weiß mehr davon, wie die Medien, die Massenmedien, das Gehirn ausschalten, ja, den Frontallappen ausschalten und unser Denkvermögen herabsetzen, sodass dann man direkt in unser Gewissen hineinsprechen kann, in unser Unterbewusstsein. Aber wir wollen heute mehr beim Geistlichen bleiben. Kennt ihr Geschichten in der Bibel? Also wir haben jetzt den Wein, den Alkohol und wir haben die Hurerei, ja, die Unzucht. beide ganz oft in der Bibel miteinander verknüpft. Beides zusammen, sagt die Bibel, nimmt den Verstand weg. Kennt ihr Geschichten im Alten Testament, ziemlich am Anfang der Bibel, wo die beiden Prinzipien Alkohol und Hurerei zusammentreffen? Bei Lot zum Beispiel, ja, das ist vielleicht die markante Geschichte. Was ist da passiert? Ja, die Töchter, die gemeinsam mit Lot aus Babylon, nicht aus Babylon, so ein Quatsch, aus Sodom befreit worden sind, zumindest physisch, ja, in ihrem Kopf waren sie wohl noch ziemlich sodomitisch. Und dann sind sie ja dann haben sie in dieser Höhle gelebt und haben sich gedacht, na, wie kriegen wir Nachkommen? Und dann haben sie ihrem Vater Alkohol zu trinken gegeben und haben sich dann zu ihm gelegt. Und wer ist daraus entstanden eigentlich? Die Moabiter und die Ammoniter. Verwandte Völker von Israel, die sogar fast die gleiche Sprache hatten, also moabitisch und israelitisch ist fast identisch, und auch eine ähnliche Religion. Ja, also die Moabiter hatten auch so diesen einen Gott im Wesentlichen und haben die auch so Opfer gehabt, ja, so, aber auch dann zum Teil anders, ja, eine veränderte Religion sozusagen. Das ist natürlich typologisch interessant, weil Babylon, die Töchter Babylons, nicht wahr? Die sind uns zum Teil recht ähnlich, ja, Verwandte von uns sozusagen, kirchengeschichtlich. Ja. Alkohol und Hurerei. Gibt es noch eine Geschichte, auch wenn jetzt vielleicht nicht direkt Hurerei, aber doch etwas, was so in die Richtung von Unzucht geht, noch früher, was mit Alkohol auch zusammenhängt? Genau, als der Noah betrunken in seinem Zelt liegt und nackt liegt. Das ist jetzt nicht direkt Hurerei, aber das passt so in die Kategorie auch mit Unzucht, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das ist jetzt nur Spekulation, okay? Das ist jetzt keine biblische Lehre, aber das ist jetzt Klammer auf. Also Schublade, interessante Spekulation, ja? Klammer, also, nehmen wir raus. Es gibt Leute, die vermuten, aufgrund des Textes, dass eventuell das Verbrechen des Ham weitaus schlimmer war, als nur einmal ins Zelt zu gehen. Es gibt Leute, die aufgrund des hebräischen Textes vermuten, wie gesagt, nicht beweisen, aber vermuten, dass er seinen Vater vergewaltigt hat. Und interessant ist an der Stelle nur, dass Ellen White von einem extrem schlimmen Verbrechen spricht. Sie nennt es ein extrem schlimmes Verbrechen. Nun, vielleicht ist in Gottes Augen schon das bewusste Anschauen der Nacktheit des Vaters ein extrem schlimmes Verbrechen. Ja? Ich will nur sagen, dass es diese Idee gibt, aber jetzt Klammer zu, wieder hinein in das Schubfach, interessante Theorie, keiner kann es beweisen, werden wir mal sehen in der Ewigkeit. Aber es könnte sein, dass tatsächlich buchstäblich Hurerei und echte Unzucht eine Rolle gespielt haben. Aber wie gesagt, wollen wir uns nicht weiter damit aufhalten. Aber der Punkt ist, egal wie, so ein Element von Unzucht, so ein Element von Nacktheit, nicht wahr? Das war da auf jeden Fall gegeben. Er hat getrunken und er war nackt. Und das ist etwas, was wir dann auch in Offenbarung wiederfinden. Ja, die Hure, ja, die offensichtlich bestimmt als Hure jetzt nicht hochgeschlossen mit drei Lagen Kleidern bekleidet gewesen ist, nicht wahr? Eine Hure, die ist meistens sehr leicht bekleidet, mehr nackt als angezogen. Und sie ist betrunken. Ja, sie hat diesen Wein der Unzucht. Alkohol und Hurerei sind also von Anfang an in der Bibel immer wieder ganz, ganz eng miteinander verknüpft. Nun, schauen wir uns mal den Wein etwas genauer an. Und einige von euch haben das vielleicht schon mal mit mir durchexerziert, aber wir können es nie genug wiederholen. Was in der Bibel ist eigentlich Wein? Oder überhaupt, was ist Wein? Ja. Ja, ihr kennt das ja, nicht wahr? Ihr wisst, dass in der Bibel das Wort Wein sowohl Traubensaft als auch den alkoholischen Wein bedeuten kann. Das haben wir lang und breit schon oft gesagt. Aber wir gehen jetzt mal vom alkoholischen Wein hier aus. Ja? Alkoholischer Wein ist Traubensaft, der vergoren ist. Mal hier kurz Stopp eingehalten. Was ist so die klassische adventistische Auslegung, was der Wein Babylons ist? Der vergorene Wein. Ja, also was stellt er da? Falsche Lehren, ja. Falsche Lehren. Aber wir wollen nochmal uns genau anschauen, warum das so ist und was für falsche Lehren das sind. Weil das hat ein bisschen was damit zu tun. Traubensaft, der vergoren ist. Um also den Wein richtig zu verstehen, muss ich erst einmal den Traubensaft verstehen. Ist denn Traubensaft gut? Ja oder nein? Gib mir mal einen Bibelvers. Ihr habt alle Ja gerufen, das finde ich toll. Ja, Jesus sagt, dass der Traubensaft das Blut symbolisiert. Kommen wir gleich dazu, ja? Ja. Also schauen wir mal in, wisst ihr, wem mir das sagt, der Paulus? Puh. Naja, es gibt nur wenig Briefe von Paulus, die an eine bestimmte Person geschrieben sind. Nur drei. Es ist Timotheus, genau. Timotheus, Kapitel 5, Vers 23. 1. Timotheus 5, Vers 23. Paulus sagt, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Also Traubensaft hat offensichtlich was für eine Wirkung allgemein gesprochen. Eine heilende Wirkung, ja? Es ist heilsam. Merkt euch das. Traubensaft an sich hat offensichtlich, auf welche Art und Weise, ich bin jetzt kein Mediziner, das sollen andere rausfinden, aber es hat offensichtlich gute Eigenschaften. Ihr kennt ja immer diese Studien, dass angeblich der Wein Krebs vorbeugt und so weiter. Das liegt nicht an dem vergorenen Wein, das liegt einfach an Substanzen im Traubensaft. Deswegen sagt die Bibel, blutreinigend tatsächlich. Ach, sehr fantastisch. Dankeschön. Blutreinigend. Das ist ja noch grandioser. Es reinigt das Blut. Ich nehme das jetzt einfach mal so für bare Münze. Schaut mal in Jesaja. Jesaja 65. Jesaja 65 und dort Vers 8. Da haben wir nochmal diesen Zusammenhang. Also wir hatten 1. Timotheus 5, Vers 23 und dann haben wir Jesaja Kapitel 65, Vers 8. So spricht der Herr, wie wenn sich noch Saft in einer Traube findet und man dann sagt, verdirb sie nicht. Es ist ein was? Ein Segen in ihr. So will auch ich handeln um meiner Knechte willen, dass ich nicht das Ganze verderbe. Der Traubensaft ist segensreich. So sagt uns Jesaja 65, Vers 8. Heilsam und segensreich. Und jetzt, Jota, kannst du kommen mit dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass der Traubensaft bei Jesus verwendet wird als ein Symbol für sein reines Blut. Und um noch genauer zu sein, das Blut, wie nennt er das? Er nennt es nicht einfach sein Blut, sondern er nennt es das Blut des neuen Bundes. Könnt ihr nachlesen in Matthäus 26, Vers 28. Das Blut des neuen Bundes. Jesus stirbt. Ist das heilsam für uns? Reinigt das uns? Ja, so wie das Traubensaft Blut reinigt ist, reinigt das unser. Ihr wisst ja, das Blut steht für das Leben. Das wäre wirklich eine interessante Sache. Also ich muss das mal nachstudieren. Wenn das Traubensaft blutreinigend ist, als Symbol für das Blut Jesu, das unser Leben reinigt. Sagt es nicht die Bibel, dass wenn wir im Licht wandeln, dann reinigt er uns von aller Sünde. Ja? Reinigend. Das Blut des neuen Bundes. Und neuer Bund, kennt ihr, oder? Wo beschreibt uns die Bibel den neuen Bund? In Hebräer 8. Schauen wir ganz kurz dahin nochmal, um uns das vor Augen zu führen. Hebräer Kapitel 8. Und dort Vers 10. Ab Vers 10. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also was ist der neue Bund erstmal? Das Gesetz Gottes im Herzen. Und das Herz ist Verstand. Aber Alkohol und Hurerei machen was? Sie nehmen den Verstand weg. Sie nehmen das Gesetz weg. Das heißt, am Ende geht es um die Frage des Gesetzes. Können wir gleich sehen. Es geht also um unser Denken. Das Evangelium, das Blut Jesu, soll dazu führen, dass Gottes Charakter, sein Wesen in unser Wesen transportiert wird, ja, dass es hineinprogrammiert wird, hineingeschrieben wird. Darum geht es im großen Kampf. Es geht um das Gesetz Gottes. Weiter heißt es hier in Vers 11, es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Der neue Bund, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Bund. Was ist ein Bund? Eine Beziehung, eine Verbindung. Ja, Gott möchte eine direkte Beziehung mit jedem Einzelnen. Ja? Er möchte nicht einfach nur mit dem Prediger eine Beziehung und der hat eine Beziehung mit den Geschwistern, sondern er möchte eine direkte Beziehung zu jedem Einzelnen. Und das ist dann beim Thema Unzucht so wichtig. Es geht um Beziehung. Ja? Alkohol ist pervertierter Traubensaft. Hurerei ist pervertierte Beziehung. Ja? In beiden Fällen ist es eigentlich die Perversion von etwas, was Gott gegeben hat. Ja, denn Gott hat den Traubensaft geschaffen und Gott hat die Sexualität geschaffen, die Ehe. Aber in beiden Fällen ist es etwas, was Gott gegeben hat, was pervertiert worden ist. Der neue Bund ist das Gesetz im Herzen und die Beziehung zu Jesus, die Beziehung zu Gott und die Reinigung von den Sünden, Vers 12. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Das ist, was heilsam ist. Das ist der Segen. Ja, das ist das Evangelium. Das ist das ewige Evangelium, das allen Nationen, allen Völkern, allen Stämmen gepredigt werden sollte und soll. Ja, der neue Bund. Seit Abrahams Zeiten bis heute. Und der Satan hat etwas dagegen. Er hat etwas dagegen, dass das ewige Evangelium uns erreicht. Und deswegen hat er den Wein der Unzucht. Jetzt Wein und Traubensaft, sehen die sehr verschieden aus? Aber von außen kann man sie wahrscheinlich kaum unterscheiden, oder? So ein bisschen vielleicht schon. Der Kennersohn, jemand, der noch nie in seinem Leben Wein getrunken hat, wahrscheinlich, ich würde das nicht mal erkennen. Aber der Punkt ist der. Es sieht beides relativ rot aus. Ja, ist dann, wir haben Weißwein, aber es gibt auch weißen Traubensaft, aber beides rot aus, relativ ähnlich. Und trotzdem ist der Wein innen drinnen verdorben. Es ist etwas passiert. Er wirkt ganz anders. Er wirkt nicht mehr heilsam, er wirkt direkt auf die Gehirnzellen. Er zerstört die Gehirnzellen. Die Bibel sagt, Alkohol nimmt den Verstand weg. Jetzt, schaut mal mit mir in Offenbarung 1. Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Da haben wir die Idee von der Reinigung. Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut. Ja, das ist das Blut des neuen Bundes, der Traubensaft, der reinigt, der unser Leben reinigt. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also durch das Blut des neuen Bundes, das dieses Gesetz ins Herz schreibt, das die Beziehung zu Jesus fördert, werden wir zu was? Wir werden zu Priestern und Königen. Jetzt kennt ihr eine Geschichte in der Bibel mit Priestern und Alkohol. Nadab und Abihu, bekannt aus der Geschichte in Mose, schon mal gut. Welches Buch? Welches Buch? Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte? Drittes Mose. Dritte Mose und Kapitel 10 ist es. Ja. Können wir aufschlagen, dritte Mose 10. Dritte Mose 10 gehört zu den ganz wenigen Geschichten in dritte Mose. Es sind ja meistens nur Gesetze dort. Dritte Mose, Kapitel 10. Und dort Vers 8, können wir vielleicht gleich 9 lesen. Gott spricht zu dem Priester, dem Hohenpriester Aaron und seinen Söhnen. Du aber und deine Söhne mit dir sollen weder Wein noch berauschendes Getränk trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter. Damit ihr was? Damit ihr einen? Damit ihr unterscheiden könnt oder einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, dem Reinen und dem Unreinen. Mit anderen Worten, wer Alkohol trinkt, kann was nicht mehr machen. Er kann nicht mehr unterscheiden. Und das war das Problem. Sie hatten das fremde Feuer genommen, das unheilige Feuer, und haben es dann anstelle des heiligen Feuers in das Heiligtum gebracht. Alkohol führt dazu, dass man nicht mehr zwischen rein und unrein, zwischen heilig und unheilig unterscheiden kann. Es sieht alles gleich aus. Heißt symbolisch, wenn ich plötzlich den neuen Bund, die Lehre vom neuen Bund verändere, indem ich jetzt nicht mehr sage, Jesus ist für uns gestorben, damit das Gesetz im Herzen ist, sondern ich sage, Jesus ist für uns gestorben und deswegen ist das Gesetz abgeschafft, dann bin ich nicht mehr in der Lage zu entscheiden, welcher Tag heilig und welcher unheilig ist. Ich bin nicht mehr in der Lage zu entscheiden, was rein und unrein ist. Eine falsche Lehre in Bezug auf das Evangelium führt zu Unsicherheit. Was ist jetzt richtig, was ist falsch? Anderes Beispiel. Gibt es irgendeine Bibelstelle, wo Könige und Alkohol miteinander erwähnt sind? Also, Herodes war offensichtlich betrunken, als er Johannes dem Täufer den Kopf hat abschlagen lassen. Und du hast gesagt, ich habe es gehört, in den Sprüchen haben wir gerade heute, nicht heute, so ein Quatsch, aber vor kurzem erst studiert. Welches Kapitel? Ganz genau, Sprüche 31, Dankeschön. Sprüche 31, Vers 4 und 5. Wir sind ja Priester und Könige durch das Blut Jesu. Und so gelten diese Texte für uns. Kein Alkohol für Priester, kein Alkohol für Könige. Das heißt in Sprüche 31, Vers 4 und 5, es ziemt sich für Könige nicht, Lemuel, es ziemt sich für Könige nicht, Wein zu trinken, noch für Fürsten der Hang zu starkem Getränk. Warum? Sie könnten über dem Trinken das vorgeschriebene Recht vergessen und die Rechtssache aller geringen Leute verdrehen. Also was ist denn das vorgeschriebene Recht? Wie nennt man das denn? Das Gesetz. Der König vergisst das Gesetz, wenn er betrunken ist. Menschen, die eben nicht Traubensaft geistlich trinken, sondern Alkohol, glauben auch, dass sie von dem Blut des neuen Bundes gereinigt worden sind, weil es genauso rot schimmert wie der Traubensaft. Aber ihr falsches Verständnis vom Evangelium führt dazu, dass sie das Gesetz vergessen. Und das vor allem das Gebot, wo Gott explizit gesagt hat, gedenke, erinnere dich des vierten Tages, des vierten Gebotes, nicht wahr? Wie vierten Tages. Könige und Priester. Was heißt das? Das war Vers 4 und 5, nicht wahr? Das heißt, es sind nicht einfach alle falschen Lehren, die es da so gibt in der Welt, ja? Sondern mit den falschen Lehren meinen wir eigentlich ein falsches Verständnis vom Evangelium. Und daraus folgt ja dann so viel anderes. Ja? Aber der Kern ist die Frage, warum ist Jesus gestorben und was bedeutet das in Bezug auf das Gesetz Gottes? Die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes, in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Und wenn ich das falsch beantworte, diese Frage, wenn ich glaube, Jesus ist gestorben, um die Gesetze zu ändern oder abzuschaffen oder weil die sowieso nicht haltbar sind, dann verändere ich den Traubensaft, ich vergehre ihn und das macht die Leute unfähig, dann richtig zu unterscheiden. Ja. Wer so etwas glaubt und denkt, ist nicht mehr in der Lage, genau zu unterscheiden, was Wahrheit und Irrtum ist. Und deswegen warnt die Bibel davor und sie warnt deswegen, weil so viele Menschen das glauben. Mit anderen Worten, so wenig Menschen sind nüchtern geblieben in Bezug auf diese Irrlehre. Schaut mal mit mir in 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. ab Vers 2. Und damit schließen wir heute. 1. Thessalonicher 5, Vers 2. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit. Ja? Hören wir heute öfter, oder? Friede und Sicherheit. Dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid was? Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Nun, ihr Lieben, was das bedeutet ist, in der Endzeit ist das Thema von so gewaltiger Bedeutung, weil in der Endzeit wird es Zeichen der Zeit geben, es wird Prophezeiungen geben, die sich erfüllen und die meisten Menschen werden die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Warum? Weil sie betrunken sind. Sie können, wie im Straßenverkehr, sie können nicht mehr richtig einschätzen, wie schnell die Autos an ihnen vorbeifahren. Sie können nicht mehr genau unterscheiden, was links und rechts, was oben und unten ist. Ja? Sie können nicht mehr geradeaus gehen, sie können nicht mehr ein realistisches Bild von der Umgebung sich machen. Sie sehen zwar noch die Dinge irgendwie, aber sie können sie nicht mehr richtig einordnen. Und das bewirkt dieser Wein, der an alle Nationen ausgeteilt wird. Und Satan hat viele Helfer. Das macht er nicht nur allein durch die römisch-katholische Kirche. Ja? Da geht es um mehr, da geht es um grundlegendes Verständnis, wie ist Gott und warum tut Gott, was er tut. Und deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir die dreifache Engelsbotschaft an alle Menschen verbreiten, dass sie diese grundlegenden Wahrheiten kennenlernen, weil ansonsten haben sie kein Gegenmittel. Ja? Jeder Mensch muss am Ende entscheiden, entweder Traubensaft oder Wein. Und die meisten Menschen entscheiden sich leider für den Wein. Bezahlen sogar noch mehr Geld für etwas, was schon vergoren ist, was schon verdorben ist. Ja, und so ist es auch mit dem Evangelium. Die meisten entscheiden sich für dieses falsche Evangelium, für die falschen Theorien über Gott und über sein Gesetz, anstatt das, was heilsam und segensreich ist. Ganz genau. Und wir müssen verstehen, dass es diese zwei Bewegungen gibt in der ganzen Welt. Die Dreifache Engelsbotschaft und den Wein der Unzucht. Nächste Woche haben wir heute nicht geschafft, schauen wir uns noch den Aspekt der Unzucht und Hurerei an. Das wäre noch ein eigenes Ding, das wollen wir nicht durchhetzen. Als letzter Vers für heute, schaut mal in Sprüche 20. Sprüche 20. Sprüche 20, Vers 1. Sprüche 20, Vers 1. Der Wein macht zum Spötter. Das starke Getränk macht wild. Und keiner, der sich damit berauscht, wird weise. Was ist das ganze Grundanliegen der Sprüche? Warum sind die Sprüche geschrieben worden? Zur Erziehung und damit die Menschen weise werden. Ja, das sind die Weisheitsliteratur. Und die Weisheit in der Bibel steht für Jesus. Die Weisheit im Alten Testament ist ein Wort für Beziehung zu Jesus. Ja? Aber Alkohol, in dem Fall tatsächlich buchstäblich wie auch symbolisch, verhindert eine echte, intelligente Beziehung zu Jesus. Und übrigens, was war Satans allerletztes Ass? Dass er kurz vor der absoluten Katastrophe von sich aus gesehen noch aus dem Ärmel gezogen hat. Von Satan. Achso, Satan. Als Satan kurz vor dem Ende stand, als kurz bevor sein Fall für immer verloren war, er hat ja viel versucht, nicht wahr? Was war das letzte Mittel, das letzte Ass im Ärmel, das er noch gezogen hat, um irgendwie Jesus daran zu hindern, für die Menschheit zu sterben? Er hat veranlasst, dass als Jesus gerufen hat, mich dürstet, dass ihm Alkohol geboten wird. Er hat versucht, ihn in der Wüste schon zu verführen, hat versucht, ihn immer wieder in Zwickmühlen zu bringen. Er hat versucht, durch die Jünger ihn zu enttäuschen. Ja, er hat versucht, ihn zu entmutigen im Garten Gethsemane. Er hat versucht, ihn durch die Schläge umzustimmen. Ja, er hat ihn durch die Bespuckung und die Demütigung versucht anzugreifen. Er hat durch den Spott versucht, ihn runterzubekommen. Und er ist einfach nicht vom Kreuz gestiegen. Hat sich nicht davon abhalten. Er hat ihm ja angeboten, du kriegst gleich die Welt. Ja, biete mich an, dann musst du nicht ans Kreuz. Seit Jesus auf der Welt war, hatte Satan ein einziges Ziel. Wie vermeide ich es, dass Jesus ans Kreuz kommt? Dass er für die Menschheit stirbt. Und als alles nichts genützt hat, hat er nur noch einen Ausweg gesehen. Vielleicht schaffe ich es ja, dass Jesus Alkohol trinkt. Weil dann wäre er nicht mehr ganz hundertprozentig in der Lage gewesen zu entscheiden. Und vielleicht wäre er dann vom Kreuz gestiegen. Und was sagt Jesus, als er merkt, was es ist? Nein. Oh, wir hätten sagen können, aus medizinischen Gründen, eigentlich ganz vertretbar vielleicht oder so, ja? Jesus sagt, nein. Interessant, nicht wahr? Die letzte Schlacht vor dem Sieg, die ging über den Alkohol. Es war das letzte Mittel, dass der Satan noch, was er noch wusste. Es war Essig. Kannst du im Desire of Ages, also im Leben Jesu nachlesen? Ja, es ist eigentlich die Galle, die wir im Dings haben, im Körper haben. Das war Essig. Das ist Essig. Kannst du nachlesen im Leben Jesu auch. Genau. Das ist eine Übersetzungsfrage da auch. Genau. Alkohol war das letzte Mittel, ja? Genau, seid, genau, sondern werdet erfüllt vom Heiligen Geist. Dankeschön. Noch als der Hinweis. Diese beiden sind im Gegensatz. Der Heilige Geist und der Alkohol. Der Heilige Geist wirkt auf unseren Verstand, der Alkohol wirkt auf unseren Verstand. Und die beiden können nicht gleichzeitig. Das ist übrigens ein Grund, warum wir keinen Alkohol trinken. Der zweite Grund, warum die Bibel die Verführungen Satans mit Alkohol vergleicht. Ihr Lieben, lasst uns nüchtern sein. Lasst uns trocken bleiben. Sowohl buchstäblich als auch geistlich. Denn was nützt es, wenn ich niemals Alkohol getrunken habe, aber den Wein Babylons in großen Zügen trinke, nicht wahr? Habe ich auch nichts gewonnen. Also ihr Lieben, wollen wir noch bitten, dass Gott uns Kraft schenkt, in dieser letzten Zeit nüchtern zu bleiben. Amen. Lasst uns niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir in deinem Wort lesen konnten, studieren konnten und uns Gedanken machen konnten über das, was du uns zu sagen hast. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, nüchtern zu sein und nüchtern zu bleiben. Dass die subtilen Verführungen Satans uns nichts anhaben können, sondern dass wir die heilsame, segensreiche biblische Lehre vom Tod und Auferstehung Jesu, Verbindung mit dem Gesetz Gottes, so zu uns nehmen, wie du sie ursprünglich gegeben hast. Hilf uns, unseren Stand ganz fest auf das Fundament der Wahrheit zu legen. Und wir danken dir, dass dein guter Geist uns erfüllen möchte und unser Denken verändern möchte. Nicht zum Negativen wie beim Alkohol, sondern zum Positiven. Und dazu laden wir dich ein. Im Namen Jesu. Amen. Gut, ihr Lieben, nächste Woche sehen wir uns wieder. Dann zu einer weiteren Folge von dem Ersehnten und zum Offenbarungsseminar. Bis dann, Gottes Segen, viel Freude im Studium seines Wortes und einen guten Nachhauseweg. Amen.